Vielen Dank für die Einladung, hier nach Köln zu kommen. Wir sind sehr, sehr gerne gekommen. Aber wenn irgendeiner den Grill ausschalten könnte, wäre das ganz schön. Nein, wir freuen uns ja über das tolle Wetter. Und ein dickes Kompliment an euch, dass ihr gekommen seid und nicht einen Grillabend gemacht habt zu Hause, was ja vielleicht auch ganz schön gewesen wäre. Mein Name ist Matthias Hoffmann, ich bin 47 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet, bringe einen ganz großen bunten Blumenstrauß voll lieber Grüße von meiner Frau mit, die zu Hause ist, dort die Stellung hält. Wir haben zwei Teenage-Kinder und wir sind seit 20 Jahren jetzt in Hannover. Aber ich bin nicht alleine gekommen und ich stelle euch einfach nochmal kurz mein Team vor. Das sind Jutta und Wolfgang, die haben heute Hochzeitstag, Hochzeitstag, Hochzeitstag. Sie haben gesagt, Sie können sich keinen schöneren Ort für Flitterwochen vorstellen als Köln. Nein, 16 Jahre, schön, dass ihr mitgekommen seid. Ihr werdet sie morgen noch ein bisschen näher kennenlernen. Und der Maris hat gerade ihr Abitur geschrieben und ist fast fertig jetzt mit der Schule. Ich mache das immer sehr gerne, dass ich ein paar Leute aus meiner Gemeinde mitnehme, weil es so furchtbar mega peinlich ist, wenn der Pastor dann auf einmal das Mikrofon weitergibt und sagt, jetzt predige du. Nein, aber es ist einfach schön, auch ein Teil einer Familie zu sein. So wie ihr eine Familie Gottes seid hier vor Ort, so sind wir eine Familie Gottes in Hannover. Und unsere Gemeinde beschäftigt seit vielen Jahren das Vaterherz Gottes. Und wir haben so ein bisschen davon entdeckt, aber wir haben so gestaunt über die schönen Lieder, die ihr habt. Ich weiß nicht, wer die geschrieben hat, der Heilige Geist, ich weiß, aber andere Leute hier auch. So, und da ist schon so viel von der Sehnsucht, und gerade in diesem letzten Lied. Ne, war das nicht toll? Das ist doch echt super, ne? Und wir möchten einfach mit euch an diesen beiden Tagen, heute und morgen, das Vaterherz Gottes berühren, weil wir glauben, dass Gott in seiner Liebe für jeden etwas bereithält. Und wenn du mit Hunger und Durst hierher gekommen bist, du wirst, auch wenn du schon viele Jahre Christ bist, du kannst immer noch mehr erleben. Und das wolltet ihr doch auch sagen, ne? Amen. Heute mache ich kurz und schmerzlos, setzt euch wieder hin, ruht euch aus, war so heiß gewesen. Stellt euch folgende Situation vor, in einer Dorfschule. Erste Klasse, die Lehrerin sagt, so, heute malen wir alle ein Bild, und zwar von eurem Vater. Kinder holen Papier raus, Krickel, Krackel, Kopf, Füße, so wie Kinder malen. Nur ein kleiner Junge sitzt da und er kriegt nichts auf sein Blatt Papier. Die Lehrerin geht vorbei und sagt, na, was hast du denn, streichelt über den Kopf. Sagt, mir fällt nichts ein, aber du musst doch wissen, wie dein Papa aussieht. Mir fällt nichts ein. Komm, da malst du einen Kopf und da malst du Beine. Mir fällt nichts ein. Ich habe vergessen, wie er aussieht. Der kleine Junge, mittlerweile wird es schon wirklich ganz schön gefährlich. Er kriegt große Krokodilstränen in seine Augen. Die Lehrerin überlegt sich und sagt, Mensch, der Vater, der arbeitet genau am Ende vom Pausenhof in der Werkstatthalle. Sie sagt, weißt du was? Ich bleib hier am Fenster stehen und du rennst so schnell du kannst darüber über den Pausenhof bis zur Werkstatt von deinem Papa. Und dann machst du Tür auf, guckst deinen Papa an, machst Tür zu, kommst wieder zurück und dann malst du deinen Papa, okay? So schnell konnte die Lehrerin gar nicht gucken, wie der kleine Junge seine Beine in die Hände nahm und er rannte über den Pausenhof, riss die Tür auf. Der Vater guckte den Jungen an, was ist los? Tür zu und rannte zurück. Und dann malte er das schönste Bild, einen großen Kopf und Füße dran und Hände. Sein Papa. Wisst ihr, genau das ist mir passiert. Ich hatte vergessen, wie mein Vater im Himmel aussieht. Ich hatte es wirklich vergessen. Ich bin so viele Jahre Christ. Jetzt bin ich 47 und ich bin Christ geworden mit 16 Jahren. Also kannst du selber ausrechnen, wie lange ich schon Jesus kenne. Wie lange ich Christ bin. Aber ich habe vergessen, wie mein himmlischer Vater aussieht. Und das hat mir fast mein Leben gekostet. Deshalb bin ich hier. Ich sage euch das, das ging immer so pathetisch, aber wirklich vor 3 Jahren war ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr leben wollte. Und das als geisterfüllter Christ. Ihr wisst ja, wir Christen, wir machen ja nicht Selbstmord, wir wissen, das ist Sünde. Wir sagen, Herr, entrücke mich! Das ist aber genau dasselbe. Ich wollte nicht mehr leben, weil ich, was macht ein Hirte, der eine Schafallergie hat? Der kann seinen Beruf aufgeben, stimmt's? Ich hatte eine echte Schafallergie. Menschen hatten mich enttäuscht und verletzt. Kennst du das? Noch jemand im Club? Wenn du in einer Gemeinde lebst, kann das schon mal vorkommen, ja? Und wenn du Leiter einer Gemeinde bist, ganz gewiss. Und das hat sich über die Jahre summiert, Stück um Stück um Stück um Stück. Ich habe das gar nicht so gemerkt, aber dann kam ein Tag, ein Punkt, wo ich innerlich mein Herz verschlossen habe und gesagt habe, mich wird kein Mensch mehr verletzen. Das lasse ich nicht zu. Das will ich nicht. Mein Kopf sagte, das ist falsch. Du darfst dein Herz nicht zumachen. Aber innerlich habe ich die Tür zugemacht, abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Ich habe gesagt, da kommt keiner mehr ran. Das Allerschlimmste war für mich, dass meine Frau mich nicht mehr trösten konnte, weil meine Frau mich wirklich liebt. Und sie erreichte mich nicht mehr. Und das war furchtbar für uns. Und darum übertreibe ich nicht. Meine Ehe hätte kaputt gehen können, mein Dienst hätte, sah ich in lauter Stücken vor mir liegen. Ich habe gedacht, ich bin am Ende meines Lebens. Und für mich war es so, dass ich morgens im Bett lag und da fing mein geistlicher Kampf an, aus dem Bett rauszukommen. Ich bin seit vielen Jahren Seelsorger. Ich habe Menschen begleitet, die Depressionen haben. Das kannst du mir wirklich glauben. Aber wenn du auf einmal selber in einem solch tiefen Loch sitzt, ich bin nicht Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen kann. Meine Frisur gibt das nicht mehr her. Aber ich habe jeden Tag geschrien, Gott, komm zu mir, weil ich weiß ja, dass Gott lebt. Ich wusste es. Ich wusste es jeden Tag. Ich habe jeden Tag geschrien, Gott, komm zu mir, komm zu mir. Und ich hörte wie ein Echo von den Bergen, Sohn, komm du zu mir, komm du zu mir. Und so ging dieses Spiel ein paar Monate lang, bis ich endlich an den Punkt kam, wo ich so demütig wurde, dass ich sagte, ich bin anscheinend nicht so wichtig, dass ich nicht auch mal für eine gewisse Zeit Gott suchen gehen kann. So bin ich 30 Tage, ich weiß, 40 Tage hätten biblischer geklungen, gell? Aber ich hörte einfach den Impuls des Heiligen Geistes in meinem Herzen, geh 30 Tage, sonder dich aus, geh an einen Ort, Freunde von mir hatten eine leerstehende Ferienwohnung und suche Gott, suche dort mich. Ich habe das mit meiner Frau und meiner Familie durchgesprochen, da bin ich zu meinen Ältesten gegangen und die haben gesagt, oh, nimm dir ruhig mehr Zeit. Da wusste ich, hey, die Krise war in der Gemeinde angekommen und da war sie auch wirklich angekommen. Es war eigentlich menschlich gesehen der schlechteste Zeitpunkt. Wir waren finanziell im Keller, die Atmosphäre im Gottesdienst war im Keller, viele waren ausgebrannt, so wie ich ausgebrannt war. Und dann bin ich 30 Tage weggegangen und ehrlich gesagt, was macht man 30 Tage mit Gott? Das klingt irgendwie sehr fromm, ne? Beten und Fasten, also ihr seht, ich habe die Gabe des Essens. Und ich liebe eigentlich Essen, ja. Okay, beten und fasten. Oh. Was macht man 30 Tage? Was ist das allererste, als ich in diese leerstehende Ferienwohnung kam und ich bin eigentlich ein Ästhet und ich mag es, wenn die Dinge schön sind und das war eine hässliche, leerstehende Ferienwohnung. Dann sagte ich, Gott, wie soll ich das hier aushalten? Er sagte zu mir, mach die Augen zu beim Beten. Also habe ich die Augen zugemacht. Und gesagt, was soll ich jetzt machen? Fang an, mir zu danken. Oh. Weißt du, wenn du so richtig am Boden bist, ja, kennst du das? Und dann sollst du danken? Das ist das Allerletzte, was du willst. Und wenn du das Empfinden hast, andere haben dir Unrecht getan und andere müssten kommen und sich bei dir entschuldigen, dann sollst du danken? Ich habe gesagt, Gott, mir fällt nichts ein. Ich sage doch, fang an, für dein Leben zu danken. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fange ganz von vorne an. Ich danke dir, dass ich geboren wurde. Und im Augenblick fiel mir ein, dass meine Mama, mein Papa, die waren Christen, gläubige Leute. Meine Mama hat nach meiner Geburt, weil ich eigentlich hätte ich gar nicht zur Welt kommen sollen, weil meine Mutter schwer todkrank war und keine Kinder bekommen sollte. Und meine Eltern haben mit dem Arzt so ein Deal gemacht, so ein Abkommen. Alle 5 Jahre durfte meine Mutter schwanger werden. So kamen wir alle 5 Jahre. Ich war das dritte Kind. Und von jeder Schwangerschaft zur nächsten ging es meiner Mama noch schlimmer. Aber meine Mama war eine Anbeterin, eine Lobpreiserin. Ich habe sie immer von morgens bis abends singen gehört. Viele, viele Lieder, Choräle, Chorusse, alles durcheinander. Und sie hat nach meiner Geburt ein Lied gesungen. Ich war so ihr Frau. Und könnt ihr das verstehen? Nach einer Geburt zu singen. Ich war bei meinen beiden Kindern dabei, wie meine Frau, die zur Welt gebracht hat. Also meine Frau hätte nicht mehr singen können. Die war fix und foxy. Aber meine Mama hat gesungen. Und sie hat ein altes Heilslied gesungen. Und das kam mir in Erinnerung. Der Heilige Geist erinnerte mich daran. Auf einmal spürte ich, Mensch, von Anfang an war mein Leben umgeben von Lobpreis, von Anbetung, von Gegenwart Gottes. Und das war so, als ob eine Tür aufgegangen wäre. Auf einmal fiel mir eine Situation nach der anderen ein, wofür ich Gott gedankt habe. Als ich auf die Uhr geguckt habe, waren Stunden vergangen. Und weißt du, was passiert ist? Mein Herz war aufgegangen. Jetzt hatte mich Gott da, wo er mich haben wollte. Da hat er gesagt, Matthias, und jetzt werde ich dir die kommenden 30 Tage etwas zeigen. Ich will dir mein Vaterherz offenbaren. Ich bin so viele Jahre Christ. Ich bin so viele Jahre Pastor. Ich habe in einem Missionswerk mitgearbeitet. Ich bin Sprecher auf Konferenzen. Ich weiß doch wohl, dass Gott ein Vater ist. Was ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung? Du kannst Erkenntnisse noch und nöcher haben, aber wenn du eine Offenbarung bekommst, das ist was ganz anderes. Weißt du, ich war als kleiner Junge, hatte ich von Hannover gehört, der Stadt, wo ich jetzt lebe. Ich war da nie da gewesen. Dann bin ich in der Grundschule, haben wir gelernt, Hannover ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen. Da waren ein paar Fotos im Buch. Aha, das muss Hannover sein. Als Teenager bin ich nach Hannover gefahren und wo fährt man hin? In den Schlossgarten, Herrenhäuser Gärten. Das war also Hannover. Weit gefehlt. Jetzt lebe ich 20 Jahre da und ich habe mich schon so oft in meiner Stadt verfahren. Ich würde nicht behaupten, ich kenne Hannover. Aber ich kenne mich da schon ganz gut aus. Weißt du, so mag es mit dem Vaterherzen Gottes auch manchmal sein. Du hast Erfahrung gesammelt, du hast gehört vom Hörensagen, du hast eine Bibel gelesen, du hast Predigten gehört und weiß ich was. Vielleicht hast du Bücher gelesen, vielleicht warst du auf so einem Seminar wie hier. Aber es ist so ein Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung. Jetzt lebe ich dort. Heute Abend ist das Thema, jetzt ist Vaterzeit. Weißt du, ich komme aus dem Baptismus ursprünglich, Halleluja, gibt es noch ein paar Ex-Baptisten hier im Haus? Ja, das ist was Starkes. Wir haben von Anfang an, Jesus wurde gelehrt, Kindergottesdienst, ich habe immer Jesus über alles. Ich habe so ein richtig Jesusitis bekommen. Also Jesus, es war Jesus ist der Herr, Jesus alles, sogar alles, was über den Heiligen Geist gesagt wurde, ging irgendwie in Jesus auf, alles war Jesus. Und ich danke Gott dafür, weil das eine gute Grundlage ist. Jesus ist doch der Weg, oder? Amen. Bin ich in der Pfingstgemeinde? Amen. Amen. Ja. So. Und dann war ich Christ geworden, weil ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und was passierte? Nach ein paar Wochen war ich ausgebrannt. Und da habe ich gesagt, Jesus, wenn das alles war, hast du nicht gesagt, dass du Leben die Fülle hast? Ah, da war doch was. Leben, Heiliger Geist. Und Gott hat es so gemacht, dass ich damals mit einem geisterfüllten, geistgetauften Menschen zusammenkam, der hat mir die Hände aufgelegt und da bekam ich den göttlichen Virus. Nein, kein Virus. Ich bekam das Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich wurde getauft, erfüllt, wie immer du das bezahlen willst, mit der ganzen Gottheit leibhaftig mit dem Heiligen Geist. Und ich habe seine guten Gaben bekommen. Ja, und dann bin ich losmarschiert und unbedarft und unklug, wie ich war, habe ich einen gesagt, du brauchst das auch, komm, ich leg dir auch die Hände auf. Komm, Heiliger Geist, werde getauft im Heiligen Geist. Da habe ich ein bisschen Ärger beim Baptisten bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? War auch nicht so weise. Und dann haben die gesagt, das brauchen wir nicht. Wir haben doch schon Jesus. Wir haben in Jesus alles. Und ich habe gesagt, ja, aber ihr braucht auch den Heiligen Geist. Wir haben in Jesus alles. Weißt du, und dann hatte ich einen Heiligen Geist und hatte ich Jesus und dann habe ich gesagt, so jetzt habe ich alles. Wo bin ich noch mal in der Pfingstgemeinde? Freunde, es geht auch nicht um irgendetwas. Es geht nicht, wenn ich von Jesus rede, dann rede ich, wenn ich vom Vater rede, dann rede ich auch von Jesus. Und wenn ich vom Heiligen Geist rede, rede ich auch vom Vater. Das ist ein tiefes Geheimnis der Dreieinigkeit. So wie du Leib, Seele und Geist eine Person bist, ich kann dich auch nicht in Stücke schneiden und irgendwas rausfriemeln, dein Geist oder deine Seele. Du bist eine Einheit, so ist Gott auch eine Person. Amen, er ist nicht unteilbar. Wir bekennen mit den Juden zusammen, die beten jeden Tag, Gott ist einer, er ist unteilbar. Und wir sagen, ja, Amen. Er ist heilig, 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 kadosch, kadosch, kadosch. Er ist der dreieine Gott. Aber er ist zutiefst, Freunde, er ist zutiefst Vater. Und Jesus ist das Vaterherz Gottes. Wenn wir in diesem Wochenende das Vaterherz Gottes entdecken wollen, dann geht es um Jesus. Es geht nicht darum, dass wir auf einmal alle immer nur beten müssen, Abba oder Papa oder Vater. Das ist sehr schön, so zu beten und ich tue es auch so, aber es heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre, zu Jesus zu beten. Hört, also das ist Kinderkram. Ja, Oder darf man zum Heiligen Geist beten, darf man nicht zum Heiligen Geist beten? Ich heiße Matthias, Daniel, Alfred, such dir einen Namen aus. Ich bin das alles drei. Aber es geht um etwas anderes, wenn wir um das Vaterherz Gottes in diesen Tagen Offenbarung suchen. Weißt du, was passiert ist? Der Vater, Gott ist zutiefst Vater, das sagt die Bibel. Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Ist dir schon mal aufgefallen? Johannes 14 steht das. Der Vater ist größer als ich. Das heißt nicht, dass da so eine heimliche Konkurrenz in der Dreieinigkeit Gottes wäre. Aber Gott ist zutiefst Vater. Wenn du und ich vor dem Thron Gottes stehen werden, in Gottes Ewigkeit, weißt du, was wir da sehen werden? Den Vater. Weil er der Ewigvater ist, heißt es in Jesaja. Er ist der Ewigvater. Gott ist in Ewigkeit Vater. Er war Vater, er ist Vater. Er wird immer Vater sein. Aber er hat sein Herz sich rausgerissen. Jesus Christus. Und wenn du Jesus anguckst, jede Faser von Jesus repräsentiert den Vater. Dann kann Jesus sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Und ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre. Und ich bin absolut vollkommen in Einheit mit dem Vater. Und Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Und was ist dann mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist der Atem des Vaters. Der alles, alles mit Leben erfüllt hat. Wir haben einen Gott, um den es geht. Ein Gott. Und ich möchte so gerne heute ein Stückchen mehr von diesem Vaterherzen Gottes sagen. Weißt du, ich bin so überzeugt, dass Gott gerade jetzt, am Ende dieser Zeit, sein Herz, sein Vaterherz neu offenbart. Nicht nur, weil ich es persönlich erlebt habe. Nicht nur, weil ich begeistert bin, dass auf einmal neue Vaterlieder entstehen. Weißt du, wie schwer es war, noch vor einigen Jahren, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Das war das einzige Vaterlied, was es irgendwo gab, kam mir manchmal vor. Wir haben viele Jesuslieder, weil Jesus-Offenbarung schon da war. Wir haben sogar Heilig-Geist-Lieder mittlerweile. Ja, ist auch noch nicht so lange her. Das ist 100 Jahre her, dass die Erkenntnis, dass der Heilige Geist eine Person ist mit wunderbaren Gaben und so weiter, in den Leib Jesu hineingegangen ist. Und preis den Herrn, ist Gott sei Dank nicht mehr nur die Entdeckung der Pfingstler und der Charismatiker. Es geht sogar jetzt in den Leib hinein, selbst evangelikal. Ich bin Allianzvorsitzender in unserer Stadt. Ja, und wenn wir Allianz-Gebetswoche haben und ich komme rum, selbst bei evangelikalen Kreisen, die vor 20 Jahren also uns rausgeschmissen hätten, fangen schon einige so ganz dezent an, die Hände zu heben. Und die singen die Lieder, die wir vor 20 Jahren gesungen haben. Ist ja egal, aber sie fangen an, Gott zu preisen. Und es entsteht so langsam Freiheit. Weißt du, was passiert? Wenn Gott Offenbarung schenkt, dann breitet sich diese Welle von Offenbarung in den Leib Jesu hinein aus. Nehmen wir das mal an, wir sind im Land der Reformation. Amen? Amen. 15. Jahrhundert, keine Kirchengeschichte, keine Sorge, es wird jetzt nicht langweilig. 15. Jahrhundert, Luther, der Mönch, bekommt eine Offenbarung von dem Kreuz Jesu, von der Gnade, allein aus Gnade gerettet. Ich sag euch, 1000 Jahre lang hat das kein Mensch gewusst. Es gab so paar Leute, paar Einzelne, denen der Herr das offenbaren konnte. Aber es war im Leib Jesu, in der Kirche Jesu, keine Offenbarung. 1000 Jahre lang haben die Menschen in Finsternis gelebt. Da nennen wir das auch das finstere Mittelalter. Aber auf einmal macht einer die Tür auf. Und das Licht der Kraft, der Wahrheit des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes durchflutet den Leib Jesu. Und Menschen fangen an zu begreifen, oh, das stimmt ja. Allein aus Gnade, allein durch Glauben. Jesus Christus, das Kreuz. Und auf einmal wurde das Kreuz gepredigt. Auf einmal war Offenbarung da. So, jetzt hatte man Jesus. Es dauerte noch einmal 100 Jahre, bis man verstand, dieses Kreuz muss gepredigt werden. Und zwar unter allen Völkern. Das hatte Luther nicht, diese Offenbarung. Er ist nicht gegangen, er hat nicht alle rausgeschickt und gesagt, wir gehen an die Enden der Welt. Es hat nochmal 100 bis 200 Jahre gedauert, bis Menschen sich aufgemacht haben. Die Herrnhuter Brüder, kennt ihr die? Und Schwestern. Und die zogen los und verkündeten das Evangelium. Es hat noch einmal 100 bis 200 Jahre gedauert, bis der Heilige Geist entdeckt wurde. Jetzt ist man losgegangen, man hat das Evangelium gepredigt, man hat Menschen zur Entscheidung aufgerufen, Freikirchen sind entstanden, Methodisten, Baptisten, Altitisten, Tisten sind entstanden, aber man merkte irgendwie, es ist ein bisschen dröge hier. Es ist ein bisschen trocken, es ist ein bisschen schwer alles. Herr, wir brauchen mehr. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist. Also haben sie den Heiligen Geist erbeten von Gott. Und Azusa Street und Wales und verschiedene Flecken. Und auf einmal war die Pfingstbewegung geboren und die setzte sich in den Leib Jesu hinein. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis sogar Katholiken, Lutheraner, Baptisten, alle möglichen Christen erfasst wurden. Und heute ist es ein offenes Geheimnis. Halleluja! Wir haben den Heiligen Geist. So, jetzt, was haben wir? Wir haben jetzt den Sohn, wir haben Errettung, wir haben Mission, wir haben Heiligen Geist. Es fehlt der Vater. Und ich habe 5 Jahre Theologie beim Baptisten studiert und mussten wir alles Dogmatik lernen und Christologie und Pneumatologie und all diese Logien. Ja, weißt du, es gibt keine Lehre vom Vater. Es gibt es nicht. Wer aus der lutherischen Kirche oder katholischen Kirche kommt, der kennt ja vielleicht noch das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Punkt. Mehr Erkenntnis war nicht da im Leib Jesu für 2000 Jahre. Mehr Erkenntnis hatte der Leib Jesu nicht. Dass Gott, ja, er ist ein Vater und er ist der Schöpfer. Punkt. Mehr konnte man nicht sagen, warum, weil keine Offenbarung da war. So, aber jetzt, Freunde, ist Vaterzeit. Und Gott hat auch bewusst gewartet, glaube ich, darauf, jetzt sein Herz neu zu offenbaren. Das heißt ja nicht, dass es nicht vorher da war. Steht in der Bibel geschrieben, wir haben es gehört, wir haben es geglaubt, wir haben es auch irgendwo bekannt. Aber nochmal, Erkenntnis ist was anderes als Offenbarung. Jetzt geht es irgendwie tiefer. Weißt du, dass wir in einer Zeit leben von Vaterlosigkeit, wie die Welt sie noch nie gesehen hat? Noch nie. Ich kenne mich jetzt in Köln nicht so aus, aber ich sage dir, in meiner Stadt, in Hannover, so viele Menschen, Menschen, die in unsere Gottesdienste kommen. Da fragt einer, wer ist denn mein Vater? Der Mann, mit dem meine Mama jetzt zusammenlebt? Mein Erzeuger oder mein Trainer, der an mich glaubt? So viele Geschichten von Vaterlosigkeit. Unser Bundeskanzler, der hat auch keinen Vater gehabt. Er selber hat keine eigenen Kinder, hat jetzt 2 Kinder mit seiner Frau adoptiert. Was ist, wie Vaterlosigkeit pflanzt sich fort im Land? Wir wissen oft nicht, was ein Zuhause ist. Ich sprach jetzt mit einem gläubigen Arzt, der war bei einem Ärztesymposium und sie haben über Krankheitsphänomene unserer Zeit gesprochen. Sie haben gesagt, vor 10 Jahren waren die ganzen Suchterkrankungen, die zu AIDS und weiß ich was auch führen können und so, ja, war das aktuelle Thema. Weißt du, was jetzt das aktuelle Thema ist, wo die Ärzte sagen, die nächsten 10, 15 Jahre wird uns folgenden Bereich beschäftigen in Krankheit und das nennen sie soziale Erkrankungen. Das sind reale Fälle, dass ein Kind 3 Tage lang per Handy Kontakt hat zu seiner Mama, weil die alleinerziehend ist, überfordert ist, ihren Lover hat, ihre Arbeit hat und weiß ich was. Weißt du, was mit so einem Kind passiert? Und den vielen, vielen anderen sagen, Freunde, wir haben Vaterlosigkeit en masse und Mutterlosigkeit, Klammer auf, Klammer zu auch. Und das nicht nur im Westen, wir sagen, naja, das ist so anscheinend eine Krankheit unserer Zeit. Wenn du nach Afrika gehst, nach Lateinamerika, nach Asien, dort werden mehr Kinder gezeugt, ja, okay. Aber meinst du, dass die Kinder Väter erleben? Meinst du, dass dort Vaterschaft erlebt wird? Dort ist so ein Leiden darunter. Da gibt es Männer, die würden noch nie ein Baby wickeln oder ein Kind in den Arm nehmen und herzen. Guck dir mal manche Menschen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Feindschaft gegen irgendwelche kulturellen und nationalen Menschen hier streuen will, aber guck dir Menschen an aus arabischen, muslimischen Kontext. Das ist einfach in ihrer Vorstellung gar nicht drin, dass dass ein Mann für die Kindererziehung mit zuständig ist. Ich war in Indien gewesen, da würde ein Mann, da gehen die Männer Hand in Hand miteinander spazieren. Ich habe gedacht, sind die jetzt hier alle homosexuell oder was? Aber ein Mann würde nie seine Frau berühren. Oder Kinder. Freunde, es gibt so viel Vaterlosigkeit auf der Welt. Und ich glaube, dass deshalb Gott jetzt sagt, diese Wunde muss geheilt werden. Noch ein 2. Punkt. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe erkalten. Und das typische Wort für diese Lieblosigkeit im Neuen Testament ist ein griechisches Wort, ich langweile euch jetzt nicht damit. Astorge heißt das. Und das Wort bedeutet, dass die Liebe, die zwischen einer Mutter und einem Kind ist, nicht mehr da sein wird. Wenn die Mutter das Kind stillt an der Brust und Liebe weitergibt und Zärtlichkeit, diese Liebe wird fehlen. Und das ist das typische Wort für Lieblosigkeit am Ende der Zeit. Und dann gucke ich mir ein bisschen die Leiter im Land an und die Gemeinden an, nicht eure, aber andere. Und ich entdecke so viel Müdigkeit, Menschen, die ausgebrannt sind. Und so ein Hunger. Ich komme rum und da sind junge Männer und junge Frauen da, die sagen, ich suche jemanden, der ein Mentor für mich ist, der mich coacht, ein Trainer, einer, der hinter mir steht und sagt, ich glaube an dich. Ich saß neulich mit einigen Leitern zusammen. Wir haben festgestellt, all diese Leiter hatten im Natürlichen keinen Vater, der hinter ihnen gestanden hat, und sie hatten keinen geistlichen Mentor, der gesagt hat, ich glaube an dich. Und sie sagten, hey, und wir sind jetzt die Leiter hier in der Stadt. Oh Gott, erbarme dich unserer, sei du unser Vater. Sei du der Mentor, sei du der, der an uns glaubt. Merkt ihr, was für eine Brisanz in diesem Thema ist? Deshalb glaube ich, in Galater 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder so ein erfüllter Zeitpunkt. Interessanterweise im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte für Zeit. Das eine Wort ist Kairos. Das ist ein bestimmter Zeitaugenblick, zum Beispiel Pfingsten. Plötzlich, ja, Rodney Howard Brown, suddenly, plötzlich kam der Heilige Geist. Da war ein Kairos-Moment, wupp, und der Heilige Geist kam. Aber hier steht ein anderes Wort, das heißt Chronos. Daher kommt unser Wort Chronologie. Und das ist wie so eine Zeitleiste. Auf einmal war ein Zeitabschnitt erfüllt und ging zu Ende. Gott arbeitet in Perioden es heißt, als dieser Zeitabschnitt zu Ende war, da hat Gott gesagt, so, jetzt kommt der Sohn dran. Und mir kommt es so vor, Geschwister, dass wirklich kirchengeschichtlich gesehen, wir in einer ganz spannenden Phase sind, heilsgeschichtlich gesehen, menschheitsgeschichtlich gesehen, dass der Vater sagt, so, und jetzt gebe ich eine neue Offenbarung vom Vaterherzen. Und das heißt nicht, dass Jesus nicht mehr wichtig ist, dass der Heilige Geist nicht mehr wichtig ist, dass Gemeinde bauen, Mission, das wäre doch Quatsch. Aber wenn wir eine Offenbarung vom Vaterherzen Gottes bekommen, wie sieht es aus, Gemeinde zu bauen aus der Liebe des Vaters heraus? Wie sieht es aus, Lobpreis zu tun aus der Liebe des Vaters heraus? Wie sieht es aus, zu beten, Fürbitte, geistlichen Kampf zu tun? Oder was auch immer wir tun. Zu dienen, ja. Durch diese Liebe des Vaters hindurch. Und darum geht es. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie heute Abend zulassen. Morgen machen wir eine richtig intensive Bibelarbeit, aber heute Abend ist so heiß. Ich lese euch einfach heute Abend etwas aus der Bibel vor, nach der Hoffnung für alle, und dazu kann man sich wunderschöne Bilder angucken. Wolfgang, schreitest du zur Tat. Ihr kennt die Geschichte sowieso, ich kann euch gar nichts vormachen. Es ist die schönste Liebesgeschichte der Welt. Es ist die Geschichte vom Vater und den Söhnen. Ein Mann hatte 2 Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, er verließ seinen Vater und er reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich alles, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu einem Unglück brach in dieser Zeit eine Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger? Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir sein? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihm meinen Sohn, bringt auch einen kostbaren Ring und die Schuhe für ihn, schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben, wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einem Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete der ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater zu ihm und bat, komm und freu dich doch mit uns. Doch der entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete zu ihm, Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Wir kennen diese Geschichte. Aber weißt du, dass das absolut brandaktuell war, damals, als Jesus das erzählt hat? Und mir kommt es vor, es ist heute noch aktuell. Brandaktuell. Weshalb musste Jesus Christus kommen? Nun, da werden alle Christen auf der Welt einig, er musste kommen, um am Kreuz von Golgatha für meine Sünden zu sterben. Amen? Und er ist am dritten Tag auferstanden mit Macht und Herrlichkeit und er ist nach 40 Tagen aufgefahren in den Himmel. Jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und regiert bis in Ewigkeit. Er wird wiederkommen und er wird uns zu sich holen. Amen. Das glauben wir. Das ist das, was eigentlich jeder wiedergeborene Christ, ob evangelikal, pfingstlich, landeskirchlich, wie auch immer, eigentlich bekennen müsste. Das ist die Grundlage. Das war der erste Grund und der Hauptgrund. Nun, wir Pfingstler und Charismatiker, wir würden natürlich noch gerne auch noch einen zweiten Grund anführen und sagen, er ist gekommen, das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit und Dynamik zu demonstrieren. Er hat Kranken die Hände aufgelegt, sie wurden gesund. Amen. Er hat Dämonen ausgetrieben und Menschen wurden frei, hat sogar Tote auferweckt und er tut's heute noch. Halleluja. Das wäre, also mir wäre das sehr wichtig, dass das auch nochmal als Diskussionsbeitrag eingebracht wird, ja? Aber weißt du was? Er ist noch aus dem dritten Grund gekommen. Und das haben wir manchmal nicht so auf den Blick gehabt. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Wie Gott wirklich ist. Weil selbst die Juden hatten ein falsches Konzept. Sie hatten Jahwe, den Namen, den sie noch nicht mal wagten auszusprechen. Sie kannten Gott von Ferne. Ich bin, der ich bin. Aber das ist auch ein bisschen rätselhaft, dieses Wort. Ich bin, der ich bin. Oder wörtlich, ihr werdet mich erleben. Ich werde meine Kraft euch demonstrieren. Und sie hatten seine Kraft gesehen am Roten Meer, wie er die Wasser teilte und in der Wolkensäule und Feuersäule. Sie hatten seine Wunder gesehen. Und sie haben mit Ehrfurcht vor ihm gezittert, weil er der Heilige, der El Shaddai, der geheimnisvolle Gott für sie war. Und das ist sicherlich eine Seite von Gott. Wir haben im Auto darüber gesprochen. Wie kriegt man das zusammen? Dass wir einen heiligen Gott haben, einen ehrfurchtgebietenden Gott haben. Aber war das nicht dann der Schocker des Tages, als Jesus kam und zu diesem heiligen Gott Papa sagte? Als die Jünger sagten, lehre uns beten, hat er nicht gesagt, oh Adonai, Adonai. Er hat gesagt, Papa, Abba. Was hast du gesagt? Haben wir gerade richtig gehört? Papa? Nur nicht mal sehr geehrter Herr, lieber Vater, sondern Abba, Papa, Daddy. Weißt du, das war so entscheidend neu, das haben die Menschen damals nicht verstanden. Das ist so einzigartig, dass es in keiner Religion der Welt diese Offenbarung gibt. Wusstest du das? Es gibt keinen Götzen, Dämon oder wer auch immer gerne Gott sein möchte auf dieser Welt, der sich mit Vater anreden lässt. Es gibt eine einzige Religion, eine Untergruppierung des Hinduismus, Babaismus nennt man das, wo Baba, was Vater heißt, angesprochen wird, aber dieser Gott ist ein Dämon, Fratze, Elefantös, ja, aber hat nichts mit einem Vater zu tun. Buddha hat einen dicken Bauch, ist aber kein Vater. Allah ist kein Vater. Er hat nicht mal einen Zug, einen Wesenszug eines liebenden Vaters. Und selbst die Juden, die es eigentlich hätten wissen müssen, weil im Alten Testament gibt es eine Menge Offenbarung davon, stimmt's? Psalm 103 schon mal gelesen und viele andere herrliche Worte. Da steht sogar, bist du nicht wie ein Vater? Ja, er ist wie ein Vater, aber sie haben es mehr so wie eine Metapher, eine Symbolik verstanden. Er ist wie ein Vater. Nein, er ist der Vater. Und Jesus kam und hat uns das offenbart und hat gesagt, er ist mein Vater. Und ich lade euch ein, ihr dürft sogar sagen, unser Vater. Er ist nicht nur mein persönlicher Privatvati, er ist auch euer Vati. Und das war so radikal neu. Es ist nicht erstaunlich, Freunde, das ist das Gebet aller Christen. unser Vater, der du bist im Himmel. Also selbst Menschen, die noch nicht mal wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott haben, kennen dieses Gebet, unser Vater. Aber es ist Erkenntnis, bestenfalls. Es ist nicht Offenbarung. Aber es ist so ein Unterschied, wenn du eine Offenbarung bekommst, dass er dein Papa ist. Dass er dein Daddy ist. Dass er ein Herz voller Liebe für dich hat. Deshalb hat Jesus diese Geschichte erzählt. Weißt du, du kannst sagen, Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Herr. Das haben wir in der Taufe bezeugt. Er hat gerade Taufe, Halleluja, ja. Da bezeugen Menschen, Jesus ist mein Herr. Ich bin gestorben und auferstanden mit ihm. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte lass dich taufen. Es ist super. Gerade bei so warmem Wetter, ne? So, gestorben und auferstanden. So, mit Jesus. Aber weißt du was? Das ist eine juristische Aussage. Jesus ist der Herr, ist eine juristische Aussage. Er ist der König. Das sagt nichts über deine Beziehung zu ihm aus. Hallo, das sagt was über den Stand aus, den du eingenommen hast vor ihm. Ich bin ein Sünder, ich brauche seine Rechtfertigung, ich bin verloren ohne ihn, ich gehe zur Hölle ohne ihn und er hat mich gerettet, er ist mein Lebensretter. Aber es sagt noch nichts über deine Beziehung zu ihm aus. Aber wenn du Papa sagst, wenn du Vater sagst, das sagt etwas über deine Beziehung aus. Weil Vater ein Beziehungswort ist. Weißt du, und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag zurzeit. Er sagt, ich habe so viele Kinder, die vor mir stramm stehen. Aber ich suche Kinder, die mir ihre Herzen geben und mit denen ich mein Herz teilen kann. Als Jesus diese Geschichte erzählt hat, und ich werde jetzt nicht bis ins jede Detail auslegen, weil ihr kennt das alle, ihr habt X-Predigten sicherlich auch von dir, lieber Peter, gehört zu diesem wunderschönsten, ich sage immer, das ist die schönste Love-Story der Welt, die schönste Liebesgeschichte, die Jesus da erzählt. Aber er hat sie bewusst erzählt, weil Menschen nicht wissen, wie Gott ist. Und er hat gesagt, ich muss euch mal erzählen, wie mein Vater ist. Und ich erzähle euch das anhand dieses Gleichnisses. Und die Überraschung innerhalb dieser Geschichte ist doch die allererste, dass dieser Vater dem verlorenen Sohn entgegenrennt. Ist das nicht fantastisch? Ist das aber auch dein Bild von Gott, was du im Herzen hast? Die Bibel sagt, wir dürfen uns keine Bilder von Gott machen. Das ist sogar eins der Gebote Gottes. Mach dir kein Gleichnis, kein Bild von Gott. Wir sollen uns nicht Gottes Vorstellungen machen. Aber Gott stellt sich hier uns sich selbst vor. Er sagt, so bin ich. Ich bin wie dieser Vater. Und das erzählt nicht Matthias Hoffmann euch heute Abend, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Er hat gesagt, mein Vater ist so wie dieser Vater hier. Und er steht am Ende der Straße und er hält Ausschau nach allen verlorenen Söhnen und Töchtern. Und er wartet Tag für Tag. Er ist nicht so wie vielleicht wie deine natürlichen Eltern, oh Mann, haben die geklammert. Ich kenne Leute, da sind die Eltern schon tot und die hängen immer noch an ihnen. Die würden immer noch sagen, was würde meine Mama jetzt machen? Was würde mein Papa machen? Das sind manchmal ungesunde Beziehungen sogar. Dieser Vater ist nicht so einer, der klammert, der seinen Kindern hinterherläuft. Sein Herz rennt hinterher. Aber er wartet auf den Tag, dass die Kinder kommen. Und dann steht er am Ende der Straße und er hält Ausschau. Und dann sieht er den Sohn und dann rennt er. Hör nochmal, das erzählt Jesus. Und die frommen Pharisäer waren dabei und die haben die Ohren geschmitzt. Was sagt der? Ein Gott, der rennt? Kannst du dir das vorstellen? Und die haben ja damals so Röcke angehabt, ne? Der musste sich die Röcke richtig hochnehmen und musste loslaufen. Und dann wird's noch besser. Er fällt diesem Sohnemann um den Hals. Und es heißt wörtlich im Griechischen, kannst du es nachlesen. Und er bedeckte ihn von oben bis unten mit Küssen. Er schlotzt ihn so richtig ab. So nennen wir das bei uns zu Hause. Ich frage dich, wonach roch dieser junge Mann? Nach Eau de Schwein. Der war schmutzig, der war dreckig. So, und es wird noch besser, weißt du, die Pharisäer saßen daneben und die waren gewieft. Wenn einer unrein war, den durfte man doch nicht anfassen. Dann würde man selber unrein werden. Was erzählst du uns, Jesus? Der heilige Jahwe, El Shaddai, Adonai und wie sie alle heißen, die Namen für den heiligen Gott, der soll einen Sünder anfassen? Nee, da mache ich nicht mehr mit. Nee, Jesus, ich lass mir keinen Bären da aufbinden. Das ist doch nicht unser Gott. Könnte Gott sich an der Sünde von Menschen infizieren? Das ist ein falsches Konzept. Weißt du, wenn Gott einen Sünder in den Arm nimmt, dann wird der Sünder heiliger, reiner. Gott färbt ab, nicht die Sünde färbt ab bei Gott. Wenn Gott einen Sünder in den Arm nimmt, da färbt was anderes ab. Die Heiligkeit Gottes, seine Liebe, seine Gnade, all das fließt über. Das heißt nicht, dass Gott die Sünde nicht sehen würde. Und dass Gott die Sünde Larifari machen würde, dafür musste Jesus sterben. Hey, 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 unser Vater ist Experte in Sachen Sünde. Der weiß, was der Preis von Sünde ist. Aber er hat keine Angst davor. Er hat sie besiegt. Deshalb kann er den schlimmsten Sünder der Welt nehmen. Ich sag dir, wenn wirklich ein Massenmörder heute Abend hier wäre, ja, vielleicht hast du es ja nur in Gedanken schon x-mal gemacht, ja, aber, und du würdest kommen in die Arme des Vaters, es wäre genug Vergebung für dich da. Es wäre genug Vergebung für dich da. Weil Gott abfärbt. Seine Liebe vom Vater färbt ab. Das ist das erste Wunder, was uns Jesus erzählt. Und wir stehen heute noch davor und wir sagen, Gott, Gnade, was bedeutet Gnade, was bedeutet Güte? Wir verstehen diese Worte gar nicht. Wie kannst du nur so nett sein? Sagt einer, du hast aber einen netten Gott, du musst einen anderen Gott haben als ich. Weil wir falsche Bilder haben. Gott ist wirklich ein Gott voller Liebe. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen, sagt sein Wort. Er hat sich das ausgedacht, nicht ich. Freunde, ich predige keine Allversöhnung, keine Angst. Ich weiß, dass es die Hölle gibt. Ich weiß, dass Menschen verloren gehen, weil es falsche Entscheidungen gibt. Aber ich weiß, dass Gottes Gnade so groß ist, so unendlich ist, dass du und ich nicht Richter spielen müssen. Und dass seine Liebe alles ausloten wird und auskosten wird, um einen Menschen vor der Hölle zu bewahren, wie es nur irgendwie geht. Weil es seine Kinder sind. Wenn du leibliche Kinder hast oder Menschen hast, die du liebst, würdest du nicht genau dasselbe tun? Wenn meine Kinder kommen, die können den größten Bockmist gemacht haben. Ich bin natürlich wütend und bin zornig und möchte, dass sie anschließend die Sachen auch wieder in Ordnung bringen. Aber ich bin so schnell bereit zu vergeben, wenn sie sich nur so ein bisschen demütigen. Wenn sie nur so ein bisschen die Tür ihres Herzens aufmachen. Und ich bin nur ein irdischer Vater. Und wie viel mehr wird Gott, der herrliche himmlische Vater, voller Gnade, voller Güte sein? Eine zweite Überraschung innerhalb dieser Geschichte, das ist der Sohn, der zweite Sohn. Ihr wisst das, ihr habt das alle schon gehört, das sind wir. Das sind wir Christen, das sind wir, die wir immer schon zu Hause waren, immer in der Gemeinde waren, groß geworden sind. Ja, wir kennen alles, alles hat so ein Bart, all die Geschichten kennen wir, all die Predigten. Manchmal könnten wir den Pastor noch korrigieren und sagen, ja, und das kennen wir auch noch und so. Das sind wir, die Söhne, die Töchter, die zu Hause geblieben sind. Floyd McClung, der ein kleines Buch darüber geschrieben hat vor Jahren, das Vaterherz Gottes, hat gesagt, preis den Herrn, dass der verlorene Sohn nicht zuerst dem älteren Bruder zu Hause begegnet ist. Oh, Backe. Das wäre nicht gut gegangen. Weil dieser Kerlemann, der ältere Bruder, der war voller Bitterkeit. Ich gucke jetzt niemanden an, aber weißt du, ich komme wirklich in vielen Gemeinden rum, bin fast jedes zweite Wochenende irgendwo im Land unterwegs, wir machen Vaterseminare. Und ich muss euch sagen, ich kenne so viele Menschen, lerne so viele Menschen kennen, die eigentlich zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören, die es aber nicht zeigen. Und die sich ehrlich gesagt auch nicht so fühlen. Eigentlich müsste ich der glücklichste Mensch sein, weil Gott mein Vater ist. Weil egal was passiert, egal ob Not und Leid und Krankheit und Schulden und was auch immer mein Leben bombardieren mag, aber ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Und ich habe eine herrliche Perspektive, nicht meine Rente, sondern den Himmel. Also ich gehöre zu den glücklichsten Menschen der Welt. Du auch? Aber die älteren Brüder und Schwestern haben es manchmal so ein bisschen schwer. Ich meine jetzt hier im Gleichnis, ne? Die haben es ein bisschen schwer. Weil sie sagen, ich habe so hart gearbeitet. Jeden Stein in diesem Haus habe ich in meiner Hand gehabt, sagt da jemand, ja? Ich habe 20 Jahre den Büchertisch verwaltet. Und 30 Jahre Kinderarbeit gemacht. Und was ich war, und das ist alles wirklich wunderbar. Nur ich sag dir, wenn du dein Herz voller Bitterkeit darüber hast, dass es keiner anerkannt hat, dann stimmt doch irgendwas nicht. Mir hast du nie eine Party gemacht. Mir hast du nie einen Bock geschlachtet, wenn ich's wollte. Und was sagt der Vater? Du hast ja nie mit mir drüber gesprochen. Hey, du meintest, du wärst immer im Vaterhaus der Liebe Gottes, ja? Aber weißt du, wo du warst? Draußen vor der Tür. Du hast geschuftet, gearbeitet auf den Erntefeldern, Missionsfeldern, was ich was, ja? Aber weißt du, du hattest nicht Gemeinschaft mit mir, du hast nicht mit mir geredet. Rede mit mir, Schätzchen, guck mir in die Augen, sag mir, was du willst. Jakobus sagt das biblisch gesprochen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr redet nicht mit Gott darüber. Wie oft tue ich das? Wie oft bin ich so ein kaltes Herz eines älteren Bruders? Und weißt du, das ist der zweite Überraschungsmoment in dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt. Der Vater geht auch diesem Sohn entgegen. Er verlässt die Party bei Fati da drin. Ja, das ganze Haus war voll Gesang und Tanz und Musik und Fahnen schwenken und alles Mögliche war da. Ja, stelle ich mir vor. Und er verlässt die Party und geht raus, um reinzukommen. Aber Gott geht ihm entgegen. Ist das nicht wunderbar? Dem einen rennt er entgegen, dem anderen geht er entgegen. Aber er kommt entgegen. Seine offenen Arme sind für alle da. Für alle, die es wollen, für alle, die es annehmen, für alle, die demütig genug sind, sich einladen zu lassen, seine Arme. Und er sagt, Sohn, was ist los? Ist das nicht toll, dass der Vater mit uns redet? Auch wenn du manchmal dich in Schweigen hüllst. Es gibt ja Menschen, Männer, die sich manchmal so zurückziehen in Schweigen. Kennt ihr das? Irgendwie auf einmal kommt die Zeitung immer höher. Und der Mann ist umgeben von einer Aura von Zeitungen. Und dahinter ist nur Schweigen. Und die Frau sagt, rede doch mit mir. Guck mir mal wieder in die Augen. Sag mir, dass du mich liebst. Das weißt du doch. Das habe ich dir doch schon am Traualtar gesagt. Das reicht mir aber nicht. Und es reicht Gott auch nicht, dass ich irgendwann mal ihm gesagt habe, dass ich ihn liebe. Der Vater sagt, was hast du? Hey, erzähl mir doch mal, was ist dein Problem? Und dann kommt die Bitterkeit raus von dem Sohn. Und dann sagt der Vater etwas, und das möchte er dir heute Abend genauso sagen. Das sind jetzt Rhema-Worte, die Jesus uns sagt. Alles, was meines, ist dein. Weißt du, wenn Gott dir eine Offenbarung von gibt, dann fasst du dir den Kopf und sagst, Gott, wie kann ich dir nur so misstrauen? Das stimmt doch. Alles, was meines ist dein. Paulus sagt es in Römer 8 ein bisschen anders. Sollte uns Gott, der Vater, mit Jesus nicht alles geschenkt haben? Fragezeichen. Das ist mir eine rhetorische Frage. Natürlich! Weißt du, wenn Jesus für dich allein am Kreuz von Golgatha gestorben wäre und er hätte nichts mehr getan, als nur da für dich zu sterben, das würde reichen, um eine Ewigkeit Dankeschön zu sagen. Halleluja zu singen auf Wolke 77, ja? Sind wir uns einig? Aber er hat noch viel mehr getan. Durch sein Blut sind wir geheilt. Durch sein Blut sind wir befreit. Durch sein Blut ist aller Mangel bedeckt. Alle meine Scham bedeckt. Er hat alles. Er hat gesagt, pralles, volles Leben, Überfluss, Güte in die Tüte, alles für euch. Alles. Was kann ich noch mehr tun als das, was ich für dich getan habe, sagt er. Das ist doch eine echte Überraschung, was? Weißt du, der Vater sieht die Bitterkeit des Sohnes und er sagt nicht, oh, siehst du, du bitterer Knochen. Du bist so bitter, dann bleib draußen vor der Tür. So können wir menschlich manchmal reagieren. Aber der Vater erobert das Herz dieses bitteren Sohnes mit seiner Gnade und Güte genauso. Und die dritte Überraschung dieser Geschichte ist, der Vater rennt nicht nur dem Verlorenen entgegen, er geht nicht nur dem Bitteren entgegen, sondern Jesus erzählt diese Geschichte. Und er sagt, weißt du was? Die Geschichte hat nicht nur zwei Söhne. Die Geschichte hat drei Söhne. Ich bin nämlich der wahre Sohn. Ich bin der wahre Sohn, der euch diese Geschichte erzählt. Ich bin der wahre Sohn dieses Vaters, der euch diese Geschichte erzählt. Und meine offenen Arme am Kreuz von Golgatha, das sind dieselben offenen Arme in der Geschichte meines Vaters, die ich euch erzähle. Der Vater, der am Ende der Straße steht mit den offenen Armen, das sind meine offenen Arme und ihr werdet sie sehen, sie werden euch entgegenfunkeln, weil mein Blut wird euch entgegenfunkeln. Mein Blut wird euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. Ich lasse mich festnageln dort aus Liebe für dich. Das ist eine Überraschung gewesen, als er am Kreuz hing und die Menschen sagten, hahaha, wenn du Gottes Sohn bist. Weißt du das, dass das die Begründung war, die juristische Begründung, warum man Jesus ans Kreuz genagelt hat? In den Akten stand drin, er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Und das ist Gotteslästerung in den Augen der Menschen gewesen, weil das heißt, dass Gott ja ein Vater wäre, der Söhne hat und Töchter hat. Nein,
Das kann nicht sein. Weißt du, dass der Teufel gekommen war am Anfang des Dienstes Jesu, nach den 40 Tagen der Wüste? Wir denken immer schon, das war die Versuchung. Ich glaube, das war gar nicht die Versuchung, die 40 Tage. Das heißt, nach den 40 Tagen. Ich glaube, in den 40 Tagen, das ist meine persönliche Auslegung, hatte Jesus eine super Zeit mit dem Vater. Also meine 30 Tage waren wunderbar. Und Jesus hat sogar noch 40 gehabt, ja? So, aber danach, als er so voll des Heiligen Geistes war, heißt es da, da kam der Teufel und hat er gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Dreimal hat er versucht, die Sohnschaft Gottes in Abrede zu stellen. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist. Sein einziges Ziel der Versuchung war die Identität, die Jesus im Sohnsein hatte, dieses herrlichen Vaters zu zerstören. Und ich sagte, nichts anderes tut der Teufel bei dir und bei mir. Weil wir sollen Söhne und Töchter sein, die zu diesem herrlichen Vater passen. Das ist deine Berufung, Kind zu sein in der allerschönsten Familie der Welt. Freund zu sein, so wie wir es gesungen haben, vom Vater des Lichts, von dem alle guten Gaben kommt, der gar nicht böse sein kann. Selbst in all seinen Gerichten ist dieser heilige, ehrfurchtgebietende Gott noch voller Gnade und Güte. Weißt du, ich will dir jetzt mal sagen, ja, Gott ist zornig über die Sünde. Er hasst Sünde. Es ist ihm ein Greuel. Aber Zorn Gottes ist niemals so wie der Zorn eines Menschen. Wenn du zornig bist, also richtig zur Weißglut gebracht wirst, gibt es da jemanden, der dich zur Weißglut bringen kann? Ja, ich kenne da ein paar Leute in meinem Leben. Dann kann ich zornig werden. Aber weißt du, was mein Zorn ist? Ist unkontrolliert. Ich schlage mein Kind vielleicht sogar und ich bereue es anschließend und sage, wie konntest du nur so... Oh. Oder ich sage böse Worte, die wie Peitschen sind. Und ich sage, oh meine Frau, ich liebe doch meine Frau, wie konnte ich das tun? Oder irgendwas, verstehst du? Seid ihr alle mit mir im selben Film, ja? Aber Gott kann zornig sein, ohne willkürlich zu sein. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat einen Blitzableiter aufgestellt für seinen geballten Zorn. Das ist das Kreuz von Golgatha. Und dort ist ein für alle Mal, für alle Sünde deines Lebens und die Sünde deines Nachbarn, guck ich mal schnell an, auch für den, und für die ganze Gemeinde hier und für alle Menschen der Welt, ein für alle Mal ist dort der Zorn Gottes eingeschlagen, weil der Vater uns so sehr liebt, dass er nicht will, dass wir sterben. Und an dem Kreuz hing Jesus. Und Jesus hat dieser Zorn getroffen. Und Jesus wurde gerichtet für deine und meine Sünde, dort am Kreuz von Golgatha. Nun, versucht ihr das mal bildlich vorzustellen. Unterm Kreuz, da hat's gebrannt. Ich sage euch, das Kreuz stand lichterloh in Flammen, weil so viel Sünde da dran hing an Jesus. Dein und meine inklusive. So, und jetzt war das Feuer erloschen. Irgendwann erlischt das Feuer, ne? Wird runtergebrannt. Jetzt war da nur noch verbrannte Erde. In Afrika wissen die Tiere, wenn es irgendwo wieder einen neuen Steppenbrand gibt, es gibt nur einen sicheren Ort, wenn neues Feuer da ist. Verbrannte Erde, denn da wird es nie wieder brennen. Am Kreuz von Golgatha hat es ein für alle Mal gebrannt. Wer dorthin geht und sich dorthin flüchtet, den trifft der Zorn des Vaters nie wieder. Verstehst du? Darum ja, Gott ist heilig, er ist gerecht. Ja, seine Strafe ist über Sünde. Aber ein für alle Mal, sie wird dich nicht mehr treffen. Wenn du dahin gehst, bist du angekommen beim Vaterhaus der Liebe Gottes. Und dann lebst du dort in Ewigkeit. Die offenen Arme Jesu am Kreuz, das ist die dritte Überraschung, dass Jesus sagt, kommt dort hinein, kommt zu mir, denn ich bin das Herz des Vaters. Hast du es heute Abend neu gehört? Kannst du es neu sehen vor deinem inneren Auge, wie sehr der Vater dich liebt? Dafür ist Jesus gekommen, um das uns neu zu offenbaren und dafür ist dieses Wochenende da, dass du es neu nicht nur hörst. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, vielleicht ist das ungewohnt für euch, vielleicht ist es auch bekannt, ich weiß nicht, macht's nicht, macht nichts aus, vertraut mir einfach. Ich möchte einfach eine Zeit jetzt nehmen, wo wir eine schöne Instrumentalmusik im Hintergrund haben und wo wir einfach, macht's dir bequem, setz dich entspannt hin auf deinen Stuhl, auf Gott warten. Er ist hier, aber wir warten darauf, dass er jeden persönlich berührt heute Abend. Weißt du, ich glaube daran, dass Gott jeden Menschen hier eine Predigt halten kann. Noch viel individueller, viel persönlicher, als ich es tun könnte. Und ich möchte einfach anfangen, das, was ich empfinde, aus dem Vaterherzen Gottes auszubeten, über der Versammlung, über einzelne Menschen. Wir werden so eine halbe Stunde ungefähr, dann schließen wir die Versammlung miteinander ab, das machen. Es ist eine herrlich entspannte Zeit, gerade nach so einem heißen Tag. Kann das einfach deiner Seele gut tun. Meinem Team werde ich einfach nach einer Zeit bitten, dass sie durch den Raum gehen und euch sanft nur berühren, die Hand auflegen, weil ich glaube an die Kraft von Handauflegung. Die Bibel sagt, dass das ein Zeichen, eine prophetische Zeichenhandlung ist, einmal der Nähe Gottes für uns, aber dass auch wirklich Salbung und Kraft weitergegeben wird. Und wir wollen das erwarten, dass Gott einfach in seiner Liebe heute Abend hier ist. Lass uns beten. Und du darfst ganz schon mal die Musik anmachen.